Also wir sind heute bei dem fünften Teil unserer Serie Die letzten Worte Jesu gelandet. Und für mich ist das eigentlich der spannendste Teil, weil hier in eine einzigartige Art und Weise haben wir die Möglichkeit, in diese ganz intime Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater im Himmel Einblick zu gewinnen. Das ist jetzt ein Gebet. Jesus betet und spricht mit seinem Vater. Kapitel 13, 14, 15, 16 hat er seinen Jüngern bereits eine ganze Menge gesagt, eine ganze Menge offenbart. Er hat ja ihre Welt durcheinander gerüttelt. Die haben keinen blassen Schimmer, was jetzt kommt. Die haben eine leise Ahnung, es ist irgendwas Schreckliches und Wunderbares zugleich. Die haben es nicht verstanden und können es bis diesen Augenblick noch nicht verstehen. Die sind so in dieser Spannung, wo sie hoffen, oh mein, ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm. Und die einige Schlüsselelemente, die wir bisher gehört haben, ist erstens einmal die Fußwaschung in Kapitel 13, wo Jesus uns diesen enormen Beispiel gegeben hat, der Demut und der Dienstbereitschaft, wo er selber die Schürze genommen hat und die Füße seinen Jüngern gewaschen hat, wo Petrus gesagt hat, okay, Herr, wie kann das denn sein? Ich bin so unwürdig. Herr, nein, meine Füße wirst du nicht waschen, ich soll deine waschen. Und er sagte, wenn ich das nicht tue, dann hast du nichts von mir. Und dann sagte er, ja dann doch alles, dann fang doch mit dem Kopf an. Und Jesus sagte, nein, das ist nicht notwendig. Denn ihr seid schon rein durch das Wort, die ich zu euch gesprochen habe, und ihr bedürft nur, dass eure Füße gewaschen werden. Was für eine tiefe Geheimnis hat er uns dort gelüftet, wo er sagt, ihr geht durch diese Welt, ihr seid rein. Das, was ich für euch getan habe, reicht. Ihr seid die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Amen. Ihr bedürft nur, dass eure Füße regelmäßig gewaschen werden. Eine ganz tiefe Geheimnis für unseren Alltag. Dann hat er ihnen einen neuen Gebot gegeben. Einen neuen Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Einen neuen Gebot. Nur eine. Wenn ihr das tut, dann habt ihr alles erfüllt. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir da ein bisschen nachdenken, dann sehen wir, dass es nicht allzu unkompliziert ist. Es ist nicht kompliziert, aber es ist nicht einfach, sagen wir so. Unkompliziert, aber nicht einfach in der Umsetzung. Denn wer von uns ist bereits so weit, dass wir wirklich mit Gottes Liebe lieben? Gottes Liebe ist eine geradeausgeschichte ohne Haken. Er wartet nichts zurück, sondern ist einfach eine Liebe, der da ist. Es ist der Fels. Gott ist die Liebe. Dieser Fels ändert sich nicht, egal wie du drauf bist. Es ändert sich nicht an deinen guten Tagen. Es wird nicht mehr. Du kannst so gut sein und alles richtig machen und Gott liebt dich kein Stückchen mehr. Du kannst auch schlimm und schlecht und schrecklich sein und Gott liebt dich nicht weniger. Es ist eine ewige, bleibende, komplette Liebe, der sich nie ändert. Es ist eine bedingungslose Liebe. In der Tat. Eine Sache, was wir mit unserem menschlichen Intellekt noch nicht einmal begreifen können, so ist Gottes Liebe. Und das ist seine Herausforderung für uns. Es sagt sogar in der Schrift, dass wir diese Liebe Christi erkennen können, der über alle Vernunft ist, der übersteigt jede Vernunft. Das heißt, obwohl wir das intellektuell nicht erfassen können, dürfen wir diese Liebe Christi erkennen, kennen und irgendwie umfassen. Begreifen ist ein gutes Wort. Ich sag manchmal, man kann viel mehr begreifen, als man intellektuell verstehen kann. Kann ich das sagen? Passt das auch grammatisch irgendwie? Wir können viel mehr begreifen, als wir intellektuell verstehen können, weil wir können Gott erkennen auf eine Art und Weise, die wir gar nicht erklären können. Halleluja. Also, diese neue Gebot ist ein Gebot, der möglich ist. Wäre es nicht möglich, hätte es uns nicht gegeben. Vertrauet, hat Jesus gesagt, den Jüngern. Er sagt diese ganze komische Dinge und sagt dann vertraut, ihr werdet mich eine Zeit nicht sehen und dann werdet ihr mir nochmal sehen und alle lauter solche Dinge. Und dann sagt er, lasst nicht zu, dass eure Herz betrübt werden. Lasst es nicht zu. Die Neigung dazu wird kommen. Die Neigung dazu wird ja kommen. Ihr werdet alle Grund haben, es zuzulassen, dass eure Herz betrübt werden. Aber lasst es nicht zu. Vertraut mir, vertraut Gott und vertraut mir, hat Jesus gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Alles in diese Verse. Das ist in Kapitel 14. 14, 12 bis 14. Hab Glauben. Hab Glauben. Wer an mich glaubt, sagt er, der wird die Werke tun, die ich tue, und größere Werke werdet ihr tun, denn ich gehe zum Vater. Denk noch einmal dran, dass diese Kapitel 13, 14, 15, 16, 17, das sind die letzten Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern verbringt, bevor er ans Kreuz ging. Also er versucht jetzt in diese paar Stunden hineinzupacken, all die wichtigen Kernsachen, die er seinen Jüngern sagen wollte und mit auf dem Weg geben will. Er sagte, der Heilige Geist wird kommen. Ich werde euch verlassen, aber ich lasse euch nicht alleine. Ich sende meinen Heiligen Geist, der Geist der Wahrheit. Ihr sollt keine Furcht haben. Er sagte, ich hätte viel mehr, den ich euch sagen wollte, aber ihr könnt es jetzt nicht vertragen. Aber habt keine Angst, ich sende den Heiligen Geist und wenn er kommt, wird er euch alles erklären. Also er wusste, er lässt uns nicht allein, preist dem Herrn. Und dann sagt er, ich selber werde wieder kommen. Und die Welt muss wissen, dass ich genau das tue, was der Vater von mir verlangt. In Kapitel 15 haben wir dieses wunderbares Bild von der Weinstock und der Rebe. Er sagt, alles, was du machen musst, ist in mir bleiben. Bleib einfach in mir und ich in dir und dann wirst du Frucht tragen. Er sagt uns, du bist von Gott erwählt worden. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr Frucht trägt und eure Frucht bleibe. Das heißt, es ist die Bestimmung Gottes für uns, dass wir Frucht tragen. Nicht aus unseres Pressen und Drucken und Tun und Machen, sondern aus dem heraus, dass wir in den Weinstock bleiben. Und dann sagt er uns am Ende dieses Kapitels, Kapitel 15, erwarte doch, dass die Welt mit euch umgeht, genauso wie sie mit mir umgegangen ist. Das heißt, erwarte Verfolgung. Ganz einfach. Er sagte, es kommt eine Zeit, wo die Leute euch aus den Synagogen schmeißen. Es kommt sogar eine Zeit, wo die Leute euch umbringen und damit meinen, Gott einen Gefallen zu tun. Jesus schmiert keinen Honig um den Mund. Er versucht nichts zu vertuschen. Er versucht es nicht so zu erscheinen, dass alles okay, hab keine Angst, nur es wird alles gut. Nee, er ist ganz, ganz klar, ganz geradeaus in dem, was er sagt. Die haben es gar nicht kapiert. Er hat sie viel mehr verwirrt zunächst einmal als geholfen, so wie ich die Reaktionen der Jünger erkenne. Ich sage, was soll das? Wir haben keinen blassen Schimmer, was du sagst, Jesus. Und doch geht er weiter. Er hört nicht auf. Er sagt, hat sowieso keinen Sinn, ihr werdet es eh nicht kapieren. Nein, er hat immer weiter die Worte gesagt, die sie hören mussten. Auch wenn sie es zunächst einmal nicht verstanden haben. Denn was macht der Heilige Geist? Der bringt wieder zur Erinnerung jedes Wort, das Jesus uns sagt. Deswegen, wenn du einmal deine Bibel gelesen hast, du weißt gar nicht, was alles drin war. Das ist einfach zu viel. Aber in bestimmten Zeiten bringt der Heilige Geist bestimmten Dingen wieder in Erinnerung. Amen, ist das nicht so? Das ist seine Arbeit. Also Jesus hat ihnen diese geistlichen Worte vom Vater gegeben. Und die haben sie zunächst einmal nicht verstanden. Und manchmal ist es auch bei uns genauso. Wir lesen die Bibel und wir verstehen es nicht auf Anhieb. Lasst euer Herz nicht betrübt werden. Habt Vertrauen in Gott und habt Vertrauen in Jesus und habt Vertrauen in seinem Heiligen Geist und er wird es dir geben zur rechten Zeit. Der Paulus sagt, als er zu den Korinther spricht, er sagt, eigentlich hätte ich euch feste Nahrung geben wollen, aber ihr könntet noch nicht mal Milch ertragen. Und dann sagt er an einer Stelle, die Botschaft, die ich euch gebe, ist ganz einfach, denn ich habe vorgenommen, nichts unter euch zu sagen, außer Jesus Christus und ihm gekreuzigt. Und dann sagt er, und obwohl das eine einfache Botschaft ist, doch ist das eine Botschaft der Weisheit. Es sind geistliche Worte, die ich zu euch spreche, und diese geistlichen Worte, die müssen auch geistlich unterschieden werden. Und wenn, obwohl die nicht so weit waren, hat er sie mit geistlichen Worten gespeist, in der Gewissheit, dass eine Zeit kommen wird, wo der Heilige Geist diese Worte lebendig macht. Und so ist es auch bei uns. Manche Predigten, die wir hören, ich habe schon von einigen gehört, du sagst eigentlich immer das Gleiche. Aber jetzt erst ist es mir klar geworden, was du meinst. Das habe ich öfters gehört. Weil es kommt eine Zeit in unserem Leben, wo der Heilige Geist sagt, jetzt kannst du es ertragen. Jesus sagte seinen Jüngern, ich hätte so viel mehr, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Und er wusste, dass dieses Ertragensvermögen individuell ist. Petrus hatte schnell kapiert. Der war so eine. Johannes hat es vielleicht ein bisschen später kapiert. Oder ein paar von den anderen, wovon wir dann nicht mehr so hören. Vielleicht haben sie es ihr Leben lang nicht so ganz kapiert. Und deswegen waren sie nicht so aktiv. Die konnten nicht so hineintauchen in dem, was Jesus sagte. Und hatten diesen Vermögen nicht, das im Glauben umzusetzen und weiterzugehen. Aber das war Jesus okay. Er kennt uns, jeden Einzelnen von uns. Und er weiß, wann wir was ertragen werden können. Und der Heilige Geist ist immer da. Und er gibt es uns zur rechten Zeit. Aber in Zeiten der Verfolgung, fall doch nicht ab. Lauf doch nicht weg. Es ist nichts euch widerfahren, was ihr eigentlich nicht hätten erwarten sollen. Denn ich hab's dir ja gesagt. Und dann sagt Jesus, es ist für euren Besten, dass ich ans Kreuz gehe. Die haben das auch nicht verstanden. Es wirkt zu eurem Besten, dass ich weggehe, denn wenn ich gehe, dann sende ich meinen Heiligen Geist. Jesus war ein Mann auf dieser Erde innerhalb die Begrenzungen von Raum und Zeit. Als er zum Vater ging, waren diese Begrenzungen plötzlich weg. Jetzt durch seinen Heiligen Geist ist er überall, zu jeder Zeit, immer bei jedem einzelnen von seinen Kindern und überhaupt in die ganze Universum. Er und der Vater und der Heilige Geist sind wohnhaft in jedem einzelnen seiner Kinder. Halleluja! Wir können viel mehr erwarten von ihm. Wir können viel mehr erwarten vom Heiligen Geist. Wir haben gehört, wie der Heilige Geist die Welt überführt in Bezug auf Sünde, in Bezug auf Justice, Gerechtigkeit und das Gericht. Also der Heilige Geist noch einmal auf gut Deutsch oder mein Deutsch. Der Heilige Geist überführt die Welt in Bezug auf Sünde, Gerechtigkeit und das Gericht. In Bezug auf Sünde, dass die Menschen Jesus nicht an Jesus geglaubt haben. In Bezug auf Gerechtigkeit, weil er zum Vater geht. in Bezug auf das Gericht, weil der Prinz dieser Welt jetzt verdammt ist. Drei ganz einfache Punkte, was der Heilige Geist tut. Der ist immer am Wirken, diese drei Dinge zu tun. Der überführt die Welt in Bezug auf Sünde. Das heißt, er sagt Leute, hey, du brauchst die Erlösung durch Jesus Christus. Er überführt die Welt in Bezug auf Gericht, weil Jesus zum Vater ging. Das heißt, du hast eine Möglichkeit, durch Jesus gerecht zu sein. Du wirst es nie schaffen alleine, aber es ist geschehen durch Jesus Christus, denn er ist zum Vater gegangen. Und du kommst nicht zum Vater, ohne dass du gerecht bist. Der gerechte Vater und Sünde vertragen sich nicht. Sünde verbrennt in der Gegenwart die Heiligkeit des Herrn. Aber Jesus ist zum Vater gegangen. Der wurde Mensch. Der wurde versucht, genauso wie wir. Aber ist ohne Sünde geblieben. Er hat es geschafft. Und durch seine perfekte Opfer am Kreuz hat er den Preis bezahlt für uns allen. Also in Bezug auf Gerechtigkeit überführt der Heilige Geist der Menschheit und sagt, hey, es gibt einen Weg, aber es ist nur durch Jesus Christus. Und dann überführt er die Welt in Bezug auf das Gericht, weil der Feind, der Prinz dieser Welt, der Teufel, ist nun verdammt. Das Gericht heißt, und das ist das, was sehr oft in Gemeinden jetzt heutzutage vertuscht wird. Das Gericht heißt, du hast eine Wahl. Entweder durch Jesus Christus zum Vater oder ohne Jesus Christus in der Hölle mit dem Teufel. Die drei Dinge, der Heilige Geist ist immer dabei, das zu tun. Also wir können, wenn wir weise sind, wenn wir mit Leuten reden, dann gehen wir auch in diese Richtung. Dann klinken wir uns ein in dem, was der Heilige Geist tut. Denn wenn du sagst, weißt du, eigentlich ist es dir auch klar, dass du in dir nicht gut genug bist. Du weißt, du kennst dich, du kennst deine Fehler, du kannst gar nicht mal deine Zunge unter Kontrolle halten. Aber ich habe gute Nachricht für dich. Es gibt einen Weg, der Gott gemacht hat für uns. Du brauchst Jesus. Jesus ist deine Erlöser und du hast die Möglichkeit, ihm in deinem Herzen einzuladen und dieses Geschenk des Himmels anzunehmen. Und dann wirst du immer mit dem Vater sein. Auf dem Weg, wo du jetzt bist, eigentlich weißt du, wo du landest. Gehorche, was du weißt in dir, denn der Heilige Geist ist schon dabei, die Leute das zu zeigen und zu sagen. Eine interessante Schriftstelle. Interessant, wie der Heilige Geist uns zur Seite steht in diesen ganzen Geschichte von Evangelisation. Der ist ja dabei, andauernd Menschen zu überführen. Wir können viel mehr von Jesus erwarten. Ich habe viel mehr, die ich euch sagen möchte. Und dann sagt er eine Sache, weißt du, jetzt hast du eine Zeit, das ist so wie eine Geburt. Es ist eine Zeit, wo ihr wirklich traurig sein werdet. Ihr werdet nicht verstehen, was läuft. Aber es kommt dann eine Zeit, wo ihr euch wieder freuen werdet. Und niemand wird euch diese Freude wegnehmen können. Eine ewige Freude, unantastbar, der niemand dir wegstehlen kann. Halleluja. Weißt du, in deinen schlimmsten Tagen bist du erfüllt mit einer unaussprechlichen Freude? Hast du das gewusst? Weil diese Freude ist unantastbar. Die Freude, die wir haben daran, dass unser Herr Jesus von dem Toten auferstanden ist und dass wir ewige Wesen sind, ewig mit ihm vereint, diese Freude kann uns niemanden stehlen. Aber was macht der Feind? Vernebelung. Deckung drüber. Decke drüber. Rauch, Wolken. Nur, ja, dass sie es nicht sehen. Dann kann er uns runterhalten. Aber egal wie schlecht dein Tag ist, Egal wie traurig du bist, kennst du Jesus, so hast du eine unaussprechliche Freude in dir und du musst es nur zulassen, dass es rauskommt. Halleluja. Es macht keinen Sinn, wenn ich das versuche, mit meinem menschlichen Intellekt irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das macht keinen Sinn. Aber ich begreife es, wenn ich es zulasse, dass ich mit meinen geistlichen Augen sehe. Dann begreife ich das. Und dann kann ich diese Welt überwinden. In die Welt werdet ihr was haben? Trübsal. Aber was? Aber habt keine Angst. Warum? Weil ich die Welt überwunden habe. Halleluja. Oh, die Bibel ist so wunderbar. Was für Schätze haben wir hier? Wir haben Frieden in Jesus Christus, denn er hat die Welt überwunden. Okay, jetzt wollen wir Kapitel 17 erstens einmal durchlesen. Und das kommt jetzt zum Schluss. Nach diesem Gebet haben wir nur ein paar kleine Schritte bis hin zum Kreuz. Nach diesem Gebet ist er aufgestanden mit seinen Jüngern, ist über das Kidron-Tal gegangen und in irgendeinen Olivenbaumbau. Wie sagt man das? Auf jeden Fall ist er einfach rübergegangen auf der anderen Seite und hat sich so mitten in den Olivenbaum mit seinen Jüngern einen Rastplatz gefunden. Und dann kamen die Soldaten, nahmen ihn fest und dann ging es weiter ans Kreuz. So, das ist seine letzte Gebet, seine letzte Reden mit seinem Vater in der Gegenwart seinen Jüngern. Er sagt, so redet Jesus und hob seinen Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über allen Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist eine ziemlich einfache Definition vom ewigen Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das ist ein ziemlich klares Statement von der Gottheit Jesu Christi. Amen. Ich hatte Herrlichkeit bei dir, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Es ist interessant, er sagte nicht, und die haben die Worte alle verstanden. Nein, sie haben erkannt, dass die Worte wahrhaftig sind. Die haben erkannt, dass ich von dir gekommen bin, Vater. Die haben das Wesentliche zunächst einmal erkannt. Halleluja. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in die Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heilige Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt und keine von ihnen ist verloren außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor den Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechte Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich denke, man kann das fast so zusammenfassen, dass der innigste Wunsch Jesu ist, dass wir alle eins sind, wie er in seinem Vater und seinen Vater in ihm. So oft ist das vorgekommen, es ist erstaunlich. Jesus hat gesagt, Vater, meine Arbeit ist jetzt getan, jetzt ist die Zeit. Jetzt komm und verherrliche du mich, ich will dich verherrlichen in dem, was ich jetzt tue. Und er sagte, ich habe das Werk jetzt vollendet, was du mir gegeben hast, dass ich es hier auf diesen Erden tue. Ich habe sie deine Worte gegeben und die haben gewusst, dass du mich gesandt hast. Die haben sie für wahr gehalten. So viel Verständnis, so viel Tieferes steckt so ganz leicht hinter seine Worte. Er sagte, ich weiß, dass sie es noch nicht kapieren und du weißt es auch, ist auch nicht so wichtig. Ich habe diese Machtworte gesprochen. Diese Machtworte, die ewig sind und unerschütterlich sind. Und die bewahren diese Jünger, weil sie sie für wahr genommen haben. Wichtig und eine tiefe Gedanke. Die haben diese Worte für wahr genommen, weil sie gesehen haben, sie haben begriffen, dass du mich gesandt hast. Und deswegen haben sie meine Worte als wahrgenommen. Glaube ist eine Sache, der unsichtbar ist. Es ist eine Glaube an Dingen, die man nicht sieht, eine Hoffnung von Dingen, die noch nicht da sind. Und hier ist Glaube umgesetzt dargestellt. Die haben geglaubt, dass die Worte wahr sind. Die Worte sind wahr, obwohl ich sie nicht verstehe. Die Worte auf jeden Fall vertraue ich. Ich vertraue Jesus, er hat mir keinen Schmarrn erzählt und ich, vielleicht waren sie einfach zu stolz, dass sie zugeben wollten, dass sie überhaupt Bahnhof verstanden haben. Vielleicht sind wir auch so. Aber wir wissen, seine Worte sind wahr. Also wenn es zu einer Frage kommt, glaube ich das oder glaube ich, was ich denke, dann würde ich eher sagen, ich will was er sagt, erstens einmal glauben und meinen Denken hier anlehnen und nicht meinen Sturheit folgen, sondern Gottes Wort. Ich habe ihnen dich offenbart. Das ist eine interessante Sache. Vater, ich habe meinen Jüngern dich offenbart. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Die wissen jetzt, die haben jetzt ganz klares Bild von dem, wer du bist. Halleluja. Und dann sagt der Vater, schütze sie. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt bringst, sondern schütze sie halt. Schütze sie von den Bösen. Das hat mich wirklich gepackt. Vor ein paar Monaten habe ich das noch einmal gelesen und mir ist plötzlich klar geworden, erstens einmal, was Jesus betet, ist ein Gebet nach Gottes Herzen. Amen. Sind wir soweit eins? Also wenn Jesus was betet, dann ist das ein Gebet, der nach Gottes Herzen ist. Und laut der Bibel haben wir diese Zuversicht, dass wenn wir irgendetwas beten nach seinen Willen, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir auch, dass wir das empfangen, wofür wir gebetet haben. Amen. Also wie viel mehr, wenn Jesus jetzt betet, können wir in diese Gewissheit wandeln, dass Gott diese Gebete erhört. Er sagt, Vater, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Was ich dich aber bitte, ist, dass du sie schützt vor den Bösen. Wer ist der Böse? Satan. Amen. Diese ganze böse Mächte, diese Fürstentümer in den himmlischen Bereich, gegen denen wir kämpfen, wir sind in eine ständige, geschützte Position vor den Bösen. Also wofür sollen wir dann Angst haben? Wie können wir dann meinen, oh, da hat der Teufel mir eins ausgeschmiert? Wenn Gott uns schützt vor den Bösen, sollen wir nicht viel eher denken, aha, Vater, du hast es jetzt zugelassen, wegen deiner Liebe, wegen deiner Erziehungsmaßnahmen, um mich auf die Probe zu stellen, um mich irgendwie weiterzubringen in deinen Erziehungsprozess mit mir. Das, was ich jetzt erfahre, ist keine Strafe des Vaters in dem Sinne, sondern er weiß, was wir brauchen, um uns so weit vorzubereiten auf unsere Zukunft beziehungsweise auf die Ewigkeit. Denn in die Ewigkeit hinein, laut meiner Bibel, kommen wir in eine Situation, wo er sagt, gut getan, du treue Knecht, jetzt gebe ich dir Macht über 10 Städte. Jetzt habe ich eine Arbeit für dich, jetzt gebe ich dir die Verantwortung, weil ich weiß, ich kann dich jetzt damit vertrauen. Du bist so weit herangewachsen. Amen. So wird das sein. Und wenn wir das in diesem Licht betrachten, dann können wir ganz, ganz anders damit umgehen. Wenn ich geschützt bin vor den Bösen und wenn ich weiß, dass Jesus mir alle Autorität gegeben hat, um mit diesen Mächten umzugehen, dann habe ich einen ganz anderen Glaubensstand, als wenn ich sage, oh, ich bin so arm und so unterdrückt und so, und was kann ich machen? Ich bin zu schwach, ich kann nichts tun. Wenn wir so denken, dann kommen wir nicht weiter. Wenn wir aber verstehen, was Gott mit uns tut, und wir verstehen, wir sind unter seinem Schutz, dann ist die Frage vielmehr, aha, okay, Herr, ich verstehe jetzt, wir arbeiten hier zusammen irgendwie, du arbeitest an mich, ich habe dich auch alle Freiheiten gegeben, habe gesagt, Herr, mein Leben gehört dir, du kannst mit mir machen, was du willst, und jetzt machst du was mit mir. Also, was willst du jetzt machen? Wie soll ich das verstehen? Wie kann ich mich ändern in deine Richtung? Wie kann ich mit dir arbeiten, dass ich heranwachse in der Art und Weise, wie du es möchtest? Zeig mir, wo muss ich lernen, Autorität auszuüben? Wo muss ich lernen, mich zu demütigen? Wo muss ich was lernen, um mit dir zu arbeiten in dieser Situation? Das ist eine ganz, ganz andere Einstellung. Das ist eine Einstellung des Überwindens. Denn egal was kommt, arbeiten wir mit Gott zusammen, um seine Ziele zu erfüllen. Kennt ihr noch dieses Gebet, dieses Power-Gebet? Vater, gib mir alles, was ich brauche, um das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast. Power-Gebet. Und dann schickt er dir Trübsal. Nee, Gott, das habe ich nicht gemeint. Du hast mich ganz falsch verstanden hier. Ich dachte viel mehr an das Helikopter, BMW, Mercedes und so, die guten Sachen, viel Geld. Herr, du hast mich gar nicht kapiert. Und er sagt, doch, ich habe genau verstanden, was du meinst. Eigentlich hast du gesagt, ich kann mit dir machen, was ich will. Und ich will dir machen zu einem mächtigen Mann oder Frau Gottes. Ich möchte dir machen zu einem Diener, den ich meinen Herrlichkeit anvertrauen kann, auf dass die Werke des Herrn in diese Welt getan werden. Die Werke Jesu, die du eigentlich tun solltest. Das ist das, was du willst und was ich will. Also arbeiten wir doch zusammen dran. Halleluja. Halleluja. Was mich so freut in diesem Kapitel, ist, dass das mit dabei ist, wo Jesus sagt, Vater, ich bete nicht alleine für diese 12, sondern ich bete für jeden, der in allen Epochen der Zeit, die uns noch zur Verfügung stehen, an mich glauben werden durch ihr Wort. Jeder, der zum Glauben kommt, in alle Zeiten, bis Jesus wiederkommt, die sind hier mit eingeschlossen in diesem Gebet. Ich bin so froh, dass diese paar Worte drinne sind. Vater, nicht für die alleine, sondern für all die, die nachher kommen sollen. Das ist Kapitel 17, Vers 20. Absolut Schlüsselvers. Das ist das Vers, das uns Einzug erlaubt in diese wunderbare Geschichte. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und wozu? Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das Formel schlechthin für die Evangelisation. Wenn wir Zeugen sein wollen, dann lasst uns eins sein, mit ihm miteinander. Dann wird die Welt erkennen, ohne dass wir viel plappern müssen. Ohne dass wir mit Gitarren und Tanzen und alles auf die Straße gehen müssen, die werden es erkennen, weil da ist irgendwas anders, irgendetwas Übernatürliches in der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Da ist eine Liebe da, die ausstrahlt, eine Wärme, die es ausstrahlt, eine Sache, das zieht mich so dermaßen an, ich muss hin. Und nichts hält mich davon ab. Und ich stehe eine paar Stunden lang Schlange, dass ich ja das beste Platz bekomme. Das haben wir noch nicht gesehen. Also hier bei uns sind die noch nie Schlange gestanden. Aber ich meine, umso mehr wir es zulassen, dass der Vater in uns, wir in ihm, und wir untereinander, diese Liebe Christi, diese eine neue Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, wenn wir das ausüben könnten, und ich denke, wir können es, ich denke, es hat damit zu tun, einfach uns zu demütigen vor Gott. Sagen, okay, Herr, ich tue es. Egal, wie schwer es mir fällt, ich tue es, weil du sagst, dass ich es tun soll. Und wenn du sagst, dass ich es tun soll, dann weiß ich, dass du mir die Fähigkeit schenkst durch deine Kraft, deinen Heiligen Geist, dass ich es tue. Heiliger Geist, fließ durch mich und übernehme den Steuer und lass mich einfach lieben. Halleluja. Eine andere Sache, was das mich wirklich umgehauen hat, und das immer noch, ich bin immer noch erstaunt. Und ich hoffe, ich bete, dass dieses Staunen mich nie verlässt. Wenn ich Gottes Wort lese, ich staune vor dem, was er sagt. Er sagt, und ich habe ihnen, Vers 22, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich möchte gerne Jesaja aufschlagen. Jesaja Kapitel 42. Und ich lese Vers 8. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Oder ich will meine Herrlichkeit keinem anderen geben. Das sehen wir öfters im Alten Testament. Ich lese noch eine Stelle, wo das zu finden ist, in 48, Vers 11. Um meinen Willen, ja, um meinen Willen will ich es tun, dass ich nicht gelästert werde, denn ich will meine Ehre oder meine Herrlichkeit keinem anderen lassen. Gott ist ein sehr eifersüchtiger Gott, besonders wenn es um Herrlichkeit geht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Mensch einen Götzen anbetet. Weil das nimmt die Herrlichkeit Gottes und gibt es irgendjemand oder irgendwas anders. Das ist diese Ziel schlechthin vom Teufel. Er will, dass er angebetet wird, weil das gibt Herrlichkeit, das bringt Herrlichkeit. Und Gott sagt, nee, meine Herrlichkeit gebe ich keinem anderen. Israel hier an dieser Stelle, die waren so schlimm drauf, dass die hätten nichts anders verdient als die totale Vernichtung. Das ist eigentlich öfters vorgekommen bei den Israeliten. Es kommt auch öfters vor bei uns. Wir hätten nichts anderes gedient als die völlige Vernichtung. Aber dann sagt er, ich tue das noch nicht mal für euch. Ich tue das um meinen Namens willen. Weil ich soll nicht gelästert sein unter den Nationen und den Völkern. Auch wenn ihr noch so hartnäckig seid, werde ich euch helfen und erlösen, weil um meinen Namens willen. Denn meine Herrlichkeit gebe ich niemanden sonst. Und jetzt kommen wir zu diesen erstaunlichen Versen in Johannes 17, wo er sagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, gebe ich ihnen. Jesus hat uns die Herrlichkeit gegeben, die Gott ihm gegeben hat, auf dass wir eins seien, so wie er und sein Vater eins sind. Wir haben eine Herrlichkeit Gottes empfangen, wo wir in einen Einklang mit ihm sind, in eine Beziehung zu ihm sind, der weit über unseren menschlichen Vernunft vorausgeht oder drüber geht. Wir können es nicht kapieren. Und wir gehen dermaßen locker damit um. Und doch hat Jesus uns seine Herrlichkeit gegeben. Was er sagt im Alten Testament, dass er nie tun wird, nie wird er einen anderen seine Herrlichkeit geben. Aber wenn wir eins sind mit ihm, dann sind wir ja auch keinen anderen. In Epheser, wisst ihr noch, wie die Gemeinde beschrieben ist? Er ist der Haupt der Gemeinde, wir sind die Glieder und die Gemeinde ist so beschrieben, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir sind die Fülle dessen, die Fülle Christi, denn er füllt alles in allem. Die Fülle Gottes, der alles in allem erfüllt. So teilen wir Gottes Herrlichkeit, weil wir einen Teil von ihm sind. Jesus spricht aus seinen Verlangen. Er sagt, Vater, ich möchte, dass sie mit mir sind. Dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, bevor die Welt überhaupt gegründet war. Ich möchte, dass sie es sehen. Meinst du, dass es nur so war, wenn du irgendwas ganz Tolles machst? Oh, ich will, dass du das siehst. Ich denke, das ist viel tiefer, als was wir fühlen. Ich denke, wir fühlen schon, es ist auch teilweise richtig, wenn wir irgendetwas produzieren oder kreieren, wenn irgendetwas aus unserer Kreativität wächst oder so, oder wenn wir eine gute Arbeit leisten oder so, dann haben wir ja auch diesen Verlangen, es zu zeigen. Es soll jemand gezeigt werden, der sagt, Mensch, du hast das ja toll gemacht. Das ist spitze, was du gemacht hast. Dass wir suchen nach dieser Zuneigung und dieses Schätzen unseres Seins, unserer Person oder unsere Kennen. Und ich denke, das ist auch eine Charakteristik, der von Gott kommt. Nun haben wir es hier in eine perfekte Darstellung, wo Jesus sagt, Vater, ich möchte, dass sie mit mir sind, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, bevor die Welt überhaupt gegründet war. Aber wenn Jesus das sagt, dann sagt er das aus der Agape-Liebe Gottes. Vater, die sind durch die ganze Trübsale gegangen. Die haben mich geglaubt, die haben den Preis bezahlt, sie haben Anteil genommen an meinem Tod, so wie in meiner Auferstehung. Vater, die sind gestanden, auch in den Synagogen, wenn Leute gegen sie gewesen sind, die sind gestanden, die sind auch durch den Tod gegangen für mich. Die Martyre, Herr, der hat alles gesehen und alles gewusst. Und jetzt sagt der Vater, die sollen jetzt reinkommen. Die sollen jetzt mit dabei sein. Die sollen diese Herrlichkeit erleben und genießen in alle Ewigkeit. Was für einen Vorrecht bietet er uns an? Seine Gebet zu seinem Vater. Meinst du nicht, dass diese Gebete erhört werden? Wir werden mit ihm sein. Wir werden seine Herrlichkeit betrachten. Wir werden diese Herrlichkeit genießen. Und wie viele werden in dem zweiten Tod gehen? Wie viele werden in dem Feuersee landen, wo das Wurm nie aussterbt und das Feuer nie löscht? Was für einen Vorrecht haben wir, liebe Leute, dass wir mit ihm in seine Herrlichkeit sein dürfen? Was für einen Vorrecht! Nehmen wir das wirklich ein bisschen zu leicht? Eigentlich oft. Ich auch. Wir nehmen es als selbstverständlich. Ich sage das nicht als Verdammnis, denn der Herr kennt uns und er weiß, was wir ertragen können. Und dann sind nicht sehr viele, die diese Herrlichkeit überhaupt ertragen könnten. Es wird uns wahrscheinlich irgendwie kaputt machen. Aber umso mehr wir realisieren, umso mehr wir in Demut zu ihm kommen, umso mehr wir uns ihm hingeben, umso mehr kann er uns von seiner Herrlichkeit anvertrauen. Und umso mehr sehen wir, wie er wirksam ist in unserem Leben und wie wir auch die Werke Jesu tun, ganz natürlich, übernatürlich. Nicht, weil wir es irgendwie rauspressen, weil die Früchte kommen, weil wir in ihm sind. Wo wollen wir denn sonst sein, wenn es wirklich darauf ankommt? Wo wollen wir denn sonst sein, außer in ihm, mit ihm? Und er in uns, wir in sein Vater in uns, Vater, Sohn, Heiliger Geist in uns wohnend. Oh, Halleluja. Wir werden ihm sehen, wie er ist. Ist das Versprechen, die wir in 1. Johannes 3,2 haben. Vielleicht schlagen wir das mal auf. 1. Johannes. Kommt nach 1. Petrus, 1. Johannes, Kapitel 3 und Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, wie wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Sagt in einer anderen Stelle, jetzt schauen wir durch einen dunklen Glas. Wir sehen so nur ansatzweise und ein bisschen schwerfällig. Aber dann werden wir sehen, ganz klar, wie er ist. Wir werden diese Herrlichkeit erkennen und dann werden wir sein wie er. Halleluja. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Halleluja. Seinen größten Wunsch, dass deine Liebe, Vater, in ihnen ist, dass sie in uns sind, dass wir eins sind. Dieses wunderbare Gebet, das ist eine Sache, die wir mehr studieren sollen. Wir sollen erkennen, was er sagt, denn wir wissen, dass das, was er gebetet ist, das kommt zustande. Das ist Gottes Wille, das ist sein Herz für uns. Und das Fazit ist, dass sie eins seien, so wie wir eins sind. Das ist sein Ziel schlechthin. Alles andere ist darauf gerichtet, dass wir es schaffen. Also lassen wir doch zu, was er in uns tut. Lass uns kreuzigen, das was sterben muss. Und lass uns ihm hingeben, was hingegeben werden muss. Und lass uns die Autorität nehmen, die wir nehmen müssen, um dunkle Mächte einfach rauszuhauen, wenn das so sein muss. Lass uns einfach in alle Gelassenheit die Werke Jesu tun. Und uns an diesem unaussprechliche Freude freuen und sie nicht so lange begraben lassen. Amen. Vater, in Jesu Namen will ich dir danken für diese wunderbaren Worte. Ich will dir danken für dein Herz uns gegenüber und diese wunderbare Möglichkeit, die du uns schenkst. Und Jesus, nun segne ich uns als Gemeinde. In Jesu Namen segne ich uns, Vater, mit einem Vermögen, das mehr und mehr zu kapieren und umzusetzen. Vater, ich bitte dich um deinen Segen und eine besondere Gnade, auf dass wir einander lieben können, wie du uns geliebt hast, dass wir das verstehen und dass wir verstehen, wie wir es umzusetzen haben. Vater, ich danke dir dafür. Und nun gehen wir, Herr, in diese Woche hinein mit diesem besonderen Segen. Du bist mit uns und wir sind mit dir. Und Vater, ich bitte dich in diese Woche, dass jede das in irgendeine besondere Art und Weise erkennt, erfährt und spürt. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Find me waiting in the